Deutschlandfunk, das Wochenendjournal.
Unser neues Statussymbol ist, glaube ich, unser Körper, unsere Gesundheit.
Ich habe ein Jahr rohkostvegan gelebt, 2 Jahre glutenfrei, 7 Jahre komplett zuckerfrei, insgesamt 10 Jahre vegetarisch, alles möglich ausprobiert, also ein halbes Jahr ketogen.
Ich glaube, dass viele Menschen heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott hat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das macht man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig. Die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund.
Sie essen Paleo wie die Steinzeitmenschen, verzichten auf alles, was der Neandertaler auch nicht auf dem Teller hatte. Andere verteufeln Kohlenhydrate, ernähren sich Low Carb, vegan oder frutarisch. Für viele Anhänger solcher Trends ist Ernährung zu einer Art Religionsersatz geworden. Mit strikten Dogmen und eigenen Propheten. Ist Ernährung die neue Religion? Dieser Frage gehe ich heute im Wochenendjournal nach. Ich bin Manfred Götzke, schön, dass Sie dabei sind.
Fermentation ist die transformative Aktion von Mikroorganismen, die ein Lebensmittel in ein anderes Lebensmittel verwandeln durch ihre Aktion.
Das sind oft Paul Seehorst steht hinter einer Restauranttheke in Berlin-Mitte und doziert. Vor ihm auf der hölzernen Arbeitsplatte stehen ein paar leere Edelstahltöpfe, Gläser mit eingelegtem Kohl und eine rötliche Glibbermasse, eingepackt in Plastikfolie.
Dann gibt man eine lebendige Kultur in die Welt. Die sieht so aus, das ist ein sogenannter Teepilz. Den werdet ihr auch alle gleich selber in die Hand nehmen. Der wird auch SCOBY genannt. Ja, SCOBY steht für Symbiotic Culture of Bacteria and Yeast, also symbiotische Kultur aus Bakterien und Hefen. Die leben da zusammen in Gemeinschaft und sind super gut befreundet und schützen sich in einem sehr sauren Milieu davor, dass irgendwelche fremden Keime oder so sie angreifen können.
Paul gibt heute einen Fermentier-Workshop nach veganer Ernährung, Low Carb und Paleo. Vielleicht das nächste große Ding für den Berliner Ernährungshipster. Oder ist dieser Trend auch schon Schnee von gestern? Und es gehört längst etwas ganz anderes auf den Teller? Man weiß es nicht. Der Plan für heute jedenfalls ist erstmal ein Kombucha ansetzen bzw. brauen.
Genau. Und dieser süße Tee wird mit dieser Kultur dann zu einem prickelnden, leicht säuerlichen, sehr leckeren, süßen Getränk. Und dabei entstehen auch ganz tolle Stoffwechselprodukte. Also dabei entsteht nicht nur die Kohlensäure und die Säure, sondern auch B-Vitamine, Vitamin C, Mineralien und noch ein paar andere tolle Mikronährstoffe. Vor allem diese Mikronährstoffe, die in der heutigen Ernährung tatsächlich sehr selten sind, weil wir nur noch selten lebendige Lebensmittel zu uns nehmen.
Worum geht es hier heute?
Hier geht es heute darum, die Menschen wieder mit den Bakterien zu versöhnen. Und den Mikroben im weitesten Sinne.
Waren sie verfeindet?
Sie waren verfeindet tatsächlich für, ja, sagen wir mal so 150 Jahre, seit man die Bakterien entdeckte im Zusammenhang mit Krankheiten. Und dachte, oh no, die Bakterien, die machen uns alle krank und sind alle ganz schrecklich. Heutzutage weiß man, dass wahrscheinlich nur 3% aller Bakterien schlecht für uns sind und der Rest entweder neutral oder sogar gut für uns sein können. Und Probiotika und Mikroorganismen, Darmgesundheit, Mikrobiom sind gerade große Themen, zum Beispiel auch in der Schulmedizin.
Paul direkt gegenüber sitzen an aufgereihten Restauranttischen knapp 20 Leute, alle Mitte, Ende 20, und hören konzentriert zu. Ein paar machen sich sogar Notizen. Es wirkt ein bisschen wie ein Proseminar Ernährungswissenschaften. Nur, dass wir hier nicht in der Uni sitzen, sondern in Berlins ersten veganen No-Waste-Restaurant.
Ihr könnt auch jederzeit den Arm heben oder was reinrufen.
Der 30-jährige Paul ist schlank, durchtrainiert, auch jetzt im Winter leicht gebräunt. Man kann und soll ihm wohl auch ansehen, dass er sich gesund ernährt. Während er seinen fermentierenden Teilnehmern von der fast wundersamen Wirkung von Mikroben und Darmbakterien erzählt, füllt er heißes Wasser aus einem übergroßen Kocher in kleinere Töpfe ab und gibt Teepulver hinein. Grüntee, Schwarztee, Honigbuschtee, die Basis für den Kombucha.
Ich habe hier einmal so einen zitronigen Tee, der ist ganz geil. Da sind Zitronengras, Ingwer, Pfefferminze und grüner Tee drin.
Zum Probieren haben Paul und seine Kollegin kleine Flaschen mit fertigem Kombucha auf die Tische gestellt. Ein erfrischendes, leicht säuerliches Sprudelgetränk. Jeder Teilnehmer hat einen kleinen Pappkarton vor sich mit Tee, einem übergroßen Einwegglas und einem Filter drin. Für das Set und knapp zweistündigen Workshop an diesem Dienstagabend haben sie 75 Euro bezahlt. Die 25-jährige BWLerin Letizia Schacht füllt gerade Teekonzentrat in ihr Glas, gibt Zucker dazu und nochmal 2 Liter Wasser.
Und das stellt jetzt, so wie ich es verstanden habe, zumindest die Basis dar. Und jetzt füttern den Pilz mit dem, was wir hier hergestellt haben.
Der Pilz ist aber noch nicht drin, der kommt noch rein.
Der kommt noch rein, den haben wir noch nicht gesehen.
Okay. Warum bist du heute hierher gekommen?
Weil mich das Thema einfach persönlich interessiert und ich irgendwie schon immer Kombucha machen wollte und irgendwie mir selbst gesagt habe, ich fände es lustig, mal zu sehen, wie man es macht.
Das heißt, bislang hast du den nur getrunken, aber noch nie selber gemacht?
Ganz genau.
Welche Rolle spielt denn Ernährung so für dich?
Ich esse sehr gerne, darum denke ich irgendwo eine wichtige Rolle. Und ich versuche mich natürlich alltäglich so gesund wie möglich zu ernähren.
Hast du das Gefühl, dass das insgesamt so in der Gesellschaft wichtiger geworden ist? Also sich gesund zu ernähren, sich zum Beispiel vegetarisch, vegan zu ernähren, bio etc.?
Ja, absolut. Also der eine Trend ist auf jeden Fall, dass wir uns allen klar ist, dass es irgendwo auch einen umweltlichen Effekt hat, dass wir, gerade wenn es um Vegetarier und Veganer geht, die ganz klar sagen können, wir passen auf, dass wir irgendwie den Planeten versuchen zu retten, indem wir weniger Fleisch essen. Und ich glaube, der andere Trend ist einfach, dass Ernährung viel mehr eine viel größere Rolle spielt, auf was unsere Gesundheit angeht. Und dementsprechend ist unsere Generation, glaube ich, viel, viel mehr darauf polarisiert und möchte das irgendwie besser verstehen. Es gibt immer coolere Ernährungskonzepte, coole Restaurants, die öffnen. Und ja.
Samuel Wohl dreht mit festem Grip den Deckel an seinem Einmachglas zu. Man sieht ihm trotz seines weiten Hoodies seine Muskeln an. Kein Gramm Fett zu viel. Wie fast alle Teilnehmer des Kurses ist er sportlich und schlank. Ernährung ist für ihn nicht sowas Profanes wie Nahrungsaufnahme. Er nennt es Spiel. Er experimentiert mit unterschiedlichen Ernährungsweisen, probiert, wie sie sich auf ihn und seinen Körper auswirken.
Ich habe 1 Jahr Rohkost vegan gelebt, 2 Jahre glutenfrei, 7 Jahre komplett Süßigkeiten und, sag ich mal, raffinierter Zucker frei. Insgesamt 10 Jahre vegetarisch, alles mögliche ausprobiert, also ein halbes Jahr ketogen. Und jetzt gerade habe ich eigentlich so eine Phase, wo ich alles esse, was ich will, ja, und einfach mich nicht so viel darum kümmere. Und habe gemerkt, okay, es geht mir damit nicht so gut, ich will wieder ein bisschen mehr Wert auf Ernährung legen. Und da kam mir sozusagen diese Aktion hier gerade recht, da ein bisschen Variation reinzubringen, ja, und was Neues kennenzulernen.
Wieso hast du das gemacht? Also diese ganzen verschiedenen Sachen, vegan, zuckerfrei und so weiter.
Angefangen habe ich damit, weil ein Freund von mir mich drauf gebracht hat. Der hat einfach angefangen zu sagen, okay, ich will jetzt hier nichts mehr Gekochtes essen, warum auch immer. Ich weiß nicht, warum er damit angefangen hat. Ich war einfach total inspiriert und war so, ja geil, gesund. Gesund klingt gut. Ja. Ich will auch gesund sein und nicht mehr so viel Scheiße fressen, wie man immer so sagt. Ja. Und war einfach so, ey, cool, ich probiere das aus und habe super schnell gemerkt, Das macht ganz viel mit mir. Ja, also gerade die Rohkosternährung, die ich dann gemacht habe, ich habe nur noch 4 Stunden in der Nacht geschlafen, war super erholt, war den ganzen Tag mega wach und fit. Da ich wirklich gemerkt habe, Ernährung ist absolut bestimmend dafür, wie meine Lebensqualität ist, finde ich es einfach total geil, mich damit zu beschäftigen, Sachen auszuprobieren und auch neue Sachen kennenzulernen.
Aber Rohkost-Vegan, das klingt schon ein bisschen hardcore.
Ja, zum Einstieg war es auch hardcore. Ich war einfach super neugierig. Ja? Und ich bin tatsächlich da nicht so, dass ich dann irgendwie zu Hause sitze und jammer und sage, oh, ich habe jetzt aber Hunger und Bock auf eine Pizza oder so, sondern ich bin einfach, hey, ich habe Bock, das auszuprobieren, ich ziehe es durch.
Ein Jahr lang?
Genau, 1 Jahr lang, ja. Also ich merke relativ schnell, ob mir das gut tut. Und wenn es mir gut tut, dann sehe ich keinen Grund, das nicht mehr zu machen. Ja? Ich habe zum Beispiel letztes Jahr eben, wie gesagt, fast ein halbes Jahr ketogen gelebt, das heißt keine Kohlenhydrate gegessen. Und ich habe schon nach 2-3 Wochen gemerkt, dass das einfach komplett mein Leben verändert. Ja, und alles, was mit mir passiert und wie ich so drauf bin, verändert das. Und es war so spannend, dass ich gar nicht auf die Idee gekommen bin, nicht mehr ketogen zu essen. Ja.
Wie hat das denn dein Leben verändert?
Boah, Keto macht super viele spannende Sachen. Erstens, dadurch, dass man eben nicht mehr Kohlenhydrate in sich reinschaufelt, die schnell verstoffwechselt werden, sondern Fette, die langsamer verstoffwechselt werden, hast du einen super ausgeglichenen und gleichmäßigen Blutzuckerspiegel. Du bist eigentlich den ganzen Tag gleich fit. Du hast keine so Einbrüche mehr, du hast keine Nachmittagsmüdigkeit mehr oder so Geschichten, sondern bist einfach wie so eine Maschine, in die du die ganze Zeit Treibstoff reinkippst, bist du einfach die ganze Zeit voll da. Ja? Du hast eigentlich keinen Hunger, du hast keinen so, boah, ich bin erstmal platt, ich muss erstmal wach werden, so, sondern du wachst auf, du bist sofort da, Maschine. Und was mit mir passiert ist, fand ich super witzig, ich bin emotional unfassbar ausgeglichen geworden. Sowohl, also ich hatte keine schlechten Tage mehr, ich war nicht mehr so leicht reizbar oder was auch immer, ja, sondern ich war einfach sehr ausgeglichen. Ich hatte aber auch nicht mehr so gute Tage, sondern ich war einfach immer okay drauf. Echt spannend. Genau, ja, oder ich habe einfach Hunger und werde pissig so, ja, das ist ja, kennt ja auch fast jeder. Und das hatte ich gar nicht mehr auf Keto, sondern ich war wirklich den ganzen Tag einfach gleich, wie eine Maschine. Ja, und ich konnte easy...
Auf Keto, das klingt so ein bisschen, als würdest du eine Droge nehmen.
Ja, genau, das ist so tatsächlich auch so ein bisschen... Viele Leute haben mich auch gefragt, ja, was ist denn auf Keto, was machst du denn genau und so? Ja, es ist eben, dass anstatt Glucose werden Ketone verstoffwechselt, ja, und der Modebegriff dafür ist halt Keto.
Welche Rolle spielt das so in deinem Leben insgesamt? Also liest du da sehr viel zu in Blogs, irgendwie gehst du zu vielen solcher Events oder wie muss ich mir das vorstellen?
Immer wenn ich was Neues entdecke, dann stürze ich mich da natürlich total rein. Als ich Keto-Ernährung entdeckt habe, habe ich erstmal, weiß ich nicht, 30, 40 Stunden lang irgendein so YouTube-Videos, Blogs, Artikel, alles Mögliche darüber konsumiert. Ja, natürlich war ich auch am Anfang skeptisch, weil hey, du kannst so viel Ernährung machen. Ja, es gibt 1 Milliarde Ernährungstrends und das kommt bei mir phasenweise. Also ich bin jetzt nicht die ganze Zeit mit Ernährung beschäftigt, sondern immer, wenn ich spüre, es ist mal Zeit für was Neues, dann kümmere ich mich darum.
Seine Ernährungsexperimente sind für Samuel ein Hobby. Der 29-Jährige arbeitet eigentlich als Unternehmensberater.
Wenn ich was mache, mache ich es meistens auch ziemlich intensiv. Ja, egal ob Ernährung, Sport, Arbeiten, was auch immer. Ja. Deswegen ist das einfach, glaube ich, ein Charakterzug von mir. Wenn ich was mache, dann volle Pulle.
Ein gutes Brot, Käsebrot ist ein gutes Brot, Käsebrot ist ein gutes Brot, super sexy Käsebrot, Käsebrot ist ein gutes Brot, Käsebrot ist ein gutes Brot, Käsebrot, Käsebrot, sexy, sexy Käsebrot, Butterbrot und Quark schmecken sicher gut, doch das Käsebrot geht direkt ins Blut. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot ist ein gutes Brot. Käsebrot,
Ich wandle durch die Gänge der Alexianer-Klinik in Köln-Porz, nur ein paar Meter von Rhein entfernt, auf der Suche nach dem Büro von Manfred Lütz. Erste Etage, hat er mir am Telefon gesagt, nicht zu verfehlen. Es gäbe schließlich nur einen Chefarzt.
So, bauen Sie Ihre Gesellschaft gut auf, wie Sie wollen. Ich setze mich hin, wo Sie sagen.
Ja, mache ich auch ein Kabarettprogramm zu, immer zu einladen, wenn Sie wollen.
Tatsächlich?
Ja, ja.
Die Alexianer Klinik für Psychiatrie gehört dem Alexianer Orden. Ihr ärztlicher Leiter Manfred Lütz ist dementsprechend nicht nur Psychiater, sondern auch Theologe. Über die neue Religion Ernährung hat er sich schon vor längerer Zeit Gedanken gemacht. Er spricht gern und häufig darüber, in Fernsehtalkshows oder als Freizeitkabarettist auf Ärztekongressen.
Ich glaube, dass viele Menschen heute nicht mehr an den lieben Gott glauben, sondern an die Gesundheit. Und alles, was man früher für den lieben Gott hat, Wallfahrten, Fasten und so weiter, das macht man heute für die Gesundheit. Es gibt Menschen, die leben überhaupt nicht mehr richtig, die leben nur noch vorbeugend und sterben dann gesund. Aber auch wer gesund stirbt, ist definitiv tot, muss man mal leider sagen. Und ich glaube auch, dass der Wunsch nach ewigem Leben genauso da ist wie im Mittelalter. Im Mittelalter haben die Leute gedacht, ich komme ins Paradies, wenn ich ein guter Mensch bin, wenn ich anderen Menschen helfe und sowas, dann komme ich zur Belohnung ins Paradies. Und heute sagt man sich, wenn ich mich gesund ernähre, also wenn ich Diät mache, wenn ich ganz genau auf gesunde Ernährung achte, dann sterbe ich nicht. Ich glaube nicht, dass die Leute wirklich denken, ich sterbe dann nicht. Aber die psychologische Motivation ist schon, dass wenn man dann trotzdem stirbt, das irgendwie Wegfall der Geschäftsgrundlage ist. Der Wegfall des Christentums hat ein religiöses Vakuum hinterlassen. Ich glaube, der Mensch ist ein religiöser Mensch. Und die Sehnsucht nach ewigem Leben sitzt ganz tief im Menschen. Das können Sie schon in den Höhlenzeichnungen Südfrankreichs sehen, 40.000 vor Christus. Da sehen Sie schon den intensiven Glauben ans ewige Leben. Und das haben die Leute heute nach wie vor. Und da das über Religion nicht mehr richtig abzuwickeln ist, wickeln sie das über Ernährung ab. Es gibt Leute, die gehen ins Restaurant und haben so einen Kalorienzähler dabei. Ja, da würde mir ja überhaupt nichts mehr schmecken, ja. Und wenn Sie den Eindruck haben, Sie essen was richtig lecker ist, ja, da haben sie sofort ein schlechtes Gewissen. Das ist so wie im Mittelalter hatte man da sofort ein Sündenbewusstsein und ging beichten. Ja? Heute geht man dann zum Ernährungsberater oder sowas.
Wann ist das aufgekommen aus Ihrer Sicht? Dieser Switch, dieser Wechsel vom Christentum zur Ernährung?
Ich kann das nicht genau zeitlich festmachen, aber ich beobachte das schon in den letzten Jahrzehnten, dass Ernährung, Fitness, Gesundheit vor allem als höchstes Gut gelten. Also Gesundheit ist das höchste Gut, ist natürlich völliger Schwachsinn. Wenn Gesundheit das höchste Gut wäre, dann wären ja Leute, die behindert sind oder die Leute nicht gesund sind, die hätten ja das höchste Gut im Leben gar nicht. Ja? Und wenn man behauptet, Gesundheit ist das höchste Gut, dann ist das Gesundheitswesen überhaupt nicht mehr finanzierbar. Denn für das höchste Gut müssen sie immer alles tun. Ja? Aber ich möchte gar nicht gesund sterben. Ja? Also ich möchte auch wissen, woran ich sterbe eines Tages. Und die perfekte Gesundheit gibt es überhaupt nicht.
Ist der Zusammenhang vielleicht auch da zu sehen, dass die Leute, die sich besonders gesund ernähren wollen und da eine bestimmte Ernährungsweise propagieren, auch missionieren und auch dogmatisch sind?
Ja, es gibt alle Phänomene der Religion sind inzwischen im Gesundheitswesen angekommen. Also es gibt dieses Missionarische ganz intensiv, das ins Gewissen reden, ja, den Leuten ein schlechtes Gewissen machen. Ja. Und nur wenn man jemandem ein schlechtes Gewissen macht, ist er ja Kunde für diesen ganzen Ernährungshype. Damit ködert man Leute, die verunsichert sind, die deren Leben vielleicht auch nicht mehr so einen richtigen Inhalt hat. Ja? Wofür lebe ich eigentlich? Ja? Und dann ist sozusagen die Aufrechterhaltung des reinen körperlichen Lebens nachher der Sinn des Lebens. Was ich ja ziemlich langweilig finde, ehrlich gesagt. Ja? Dass man dauernd die Bühne bereitet für ein Stück, das gar nicht aufgeführt wird, wenn man permanent am Klöppeln an der Bühne beschäftigt ist.
Was geht verloren, außer dem Genuss?
Ja, der Genuss geht verloren. Das ist nicht das Geringste. Ich meine, in der christlichen Tradition war es ja zum Beispiel die Fastenzeit. Der Sinn der Fastenzeit ist eigentlich der Osterbraten, ja? Damit der Osterbraten schmeckt. Heute haben wir jeden Tag Osterbraten, ja? Oder jeden Tag Fastenzeit, je nachdem, welcher Religion man gerade angehört. Wenn man in der Ernährungsreligion lebt, hat man ja immer Fastenzeit, was ja eigentlich ein ganz trauriges Leben ist.
Wie würden Sie die Dogmen dieser neuen Religion beschreiben?
Die Dogmen der neuen Religion kommen jeweils auf den Autor an. Also jeder Autor macht neue Dogmen und muss sehen, dass er das mit möglichst vielen Titeln rüberkriegt. Also wenn er Professor ist oder so, oder wenn er Bestseller-Autor ist, einen Ernährungsbestseller geschrieben hat, ist er natürlich sofort eine Autorität. Und dann kann der eigentlich sagen, was er will. Also dann kann er einfach behaupten, dass wer viel Erbsen isst, ein halbes Jahr länger lebt, als wenn er nicht viel Erbsen isst. Das können Sie einfach mal behaupten. Und wobei ich mich dann immer frage, ja, 6 Monate mehr mit Demenz im alten Pflegeheim.
Welche dieser neuen Religionen, ich nenne die jetzt einfach mal konsequent so, hat da aus Ihrer Sicht derzeit eine besonders große Bindungswirkung?
Das kommt immer darauf an, wer da gerade auf der Bühne steht. Ja? Also dann gab es ja diese Veganwelle, das ist dann wieder ein bisschen abgeflaut. Also es wird eigentlich alle paar Monate wieder eine neue Sau durchs Dorf getrieben.
Sie haben gerade das Vegane, den Vegetarismus angesprochen. Würden Sie nicht auch sagen, dass es da auch eine moralisch-ethische Komponente gibt, wenn man sagt, ich möchte vegan leben, um auch tierisches Leben zu schonen?
Ich glaube, diese Ernährungsreligion, die da heute besteht, oder die Gesundheitsreligion, wie ich das nenne, die ist nicht motiviert durch solche Dinge, sondern die ist egoistisch motiviert. Die versucht, das eigene ewige Leben zu schaffen. Das wird dann ein bisschen garniert mit ein bisschen Moral.
Lütz bezeichnet sich selbst als Genussmenschen. Der 65-Jährige mit dem weißen Rauschebart isst gern und manchmal auch viel. Man sieht es ihm ein bisschen an.
Diese Gesundheitsreligion, auch diese Ernährungsreligion macht ja auch unfrei, ist ja auch totalitär. Alle Bereiche des Lebens werden ja davon aufgesogen. Und ich finde, mal richtig lecker essen, das muss doch erlaubt sein. Ja? Die Freiheit einer freiheitlichen Gesellschaft ist auch die Freiheit zum ungesunden Leben. Also mal richtig lecker eine fettige Bratwurst essen, öffentlich. Das ist ja schon fast blasphemisch, ja? Also man muss mal, ich bin ja auch Arzt, sagen, natürlich ist es vernünftig, auch auf gesunde Ernährung zu achten, habe ich ja gar nichts gegen. Aber es muss ein gewisses Maß eingehalten werden. Gleich alles zu verketzern und sozusagen für Sünden zu erklären, was Leute im Ernährungsbereich so machen, das halte ich für wirklich unfreiwillig komisch auch. Der Ausdruck Sünde kommt ja bei uns in der Kirche überhaupt nicht mehr vor. Wo kommt bei Ihnen der Ausdruck Sünde vor? Meistens im Zusammenhang mit Sahnetochter.
Das sind natürlich auch Auswüchse einer Wohlstandsgesellschaft.
Ja, natürlich. Es gibt viele Gegenden der Erde, da hätten die Leute gerne solche Probleme, wie wir die haben.
Können wir jetzt endlich gehen? Ich bin seit 6 Uhr auf, außer 2 Liter Kaffee hab ich noch nix im Bauch. Hab Hunger wie ein Model auf der Fashion Week. Und ich hab grad nachgeguckt, was es heute gibt. Hungermin Model auf der Fashion Week. Ja bitte, dann sag uns doch, was es heute gibt. In der Kantine gibt es heute Currywurst. In der Kantine gibt es heute Currywurst. Mein Gott, was ist denn hier los? So voll war's ja noch nie. Nur wegen Currywurst sind sie alle hier. Ich stell mich bei der Wurst an, gib mir dein Tablett. Geh du zu den Getränken und bring mir ne Cola mit.
Er stellt sich bei der Wurst an, gib ihm dein Tablett. Geh du zu den Getränken und bring ihm ne Cola mit.
In der Kantine gibt es heute Currywurst.
Hallo. So, ich glaube, ich habe alles gekriegt.
Sehr gut.
Die Steinzeitkost war nicht ganz so leicht aufzutreiben. Drei Supermärkte habe ich an diesem Dienstagnachmittag durchforstet, um die Einkaufsliste abzuarbeiten, die mir Susanne Goldmann für unseren Kochabend geschickt hat. Eine große Süßkartoffel, Meersalz ohne Zusatzstoffe, Kokosöl, Knoblauch, Zwiebel, Rucosalat, Mangold. Das haben also unsere Steinzeitvorfahren gegessen. Mir kommen da erste Zweifel. Aber was soll's? Der Deal für den Abend: Ich kaufe ein, wir kochen bei mir und Susanne erklärt mir dabei, worum es bei Paleo geht. Der zurzeit wohl beliebteste Ernährungstrend. Essen wie früher die Steinzeitmenschen.
Ja, also ich habe mir überlegt, wir kochen jetzt Garnelen in Kokos-Knoblauchöl. Dazu gibt es dann Süßkartoffeln wie so Bratkartoffeln, aber eben aus Süßkartoffeln mit auf so einem Rucola-Bett. Und dann dazu noch als Beilage Mangold.
Die Paleo-Verfechter halten die Steinzeitkost für artgerecht und belegen das mit Studien. Andere Studien widersprechen. Wie ja überhaupt tausende Studien zur Ernährung zu fast jedem Lebensmittel auf dem Markt sind. Und doch scheint es kaum Gewissheit zu geben, was nun wirklich gesund, was ungesund und welche Ernährungsweise die wahrhaft gute ist. Auch die Deutsche Gesellschaft für Ernährung hat bis vor ein paar Jahren Fett verteufelt. Heute ist Fett für die okay und zuckerschädlich. Jetzt also Paleo. Gut.
Man nimmt halt bei Paleo tendenziell ja auch ziemlich viel Öl im Vergleich zu eben, was man so normal an Empfehlungen gewohnt ist. Was auch daran liegt, weil man also relativ wenig Kohlenhydrate isst, halt diese ganzen sättigenden Beilagen halt weglässt, ne? Wie Reis, wie Nudeln.
Aber die Kartoffel ist ja jetzt, das ist okay.
Ist eine Süßkartoffel, ne? Mhm. Also Kartoffeln zum Beispiel sind halt auch umstritten bei Paleo. Manche essen sie, manche nicht.
Dann lass uns doch mal darüber reden, was man weglassen muss bei Paleo. Ja. Also die Idee, dachte ich ja, Paleo, das ist das, was der Mensch sozusagen früher, als er noch nicht so gelebt hat, wie wir, zu sich genommen hat vor ein paar hunderttausend Jahren.
Ja, genau, das ist die Idee. Und das war eben dann vor der Zeit, bevor man eben Ackerbau und Viehzucht betrieben hat. Das heißt, Getreide isst man halt nicht. Man isst keine Milchprodukte.
Dann lass uns mal über den Begriff sprechen. Paleo, wofür steht das jetzt genau?
Ja, also für das Paläolithikum, wie du schon gesagt hast, das war eben die Altsteinzeit. Das war so der Zeitraum 2 Millionen bis 20.000 vor unserer Zeit jetzt. Und das ist eben eine recht lange Zeit im Vergleich zu dem, was eben danach passiert ist. Und erst danach hat eben der Mensch angefangen, eben Ackerbau zu betreiben, Viehzucht zu betreiben. Und man geht eben bei dieser Paleo-Ernährung davon aus, dass der Mensch eben, weil das so ein viel längerer Zeitraum war davor, das Paläolithikum, dass man deswegen genetisch einfach viel, viel besser darauf angepasst ist, sich so zu ernähren, wie man es damals gemacht hat, als auf diese eher neueren Lebensmittel zurückzugreifen, wie eben Getreide und Milchprodukte, die ja aber heutzutage auch den Großteil unserer Ernährung ausmachen, ne? und dass wir deswegen eben so viele Zivilisationskrankheiten heutzutage haben. Und das sieht man eben auch darin bestätigt, dass man sich eben auch Naturvölker anschaut, die noch ursprünglich leben und häufig sieht, dass die eben diese Zivilisationskrankheiten tatsächlich nicht haben und sich eben auch anders ernähren. Und man dann auch häufig sieht, wenn das dann anfängt, dass die sich auch so, dass die auch diese westliche Ernährung so langsam bekommen, dass dann auch viele Krankheiten eben zunehmen.
Der Steinzeitmensch, der ist ja auch nicht so alt geworden und viele Naturvölker ja auch nicht.
Ja, also das ist wohl irgendwie so, dass der Steinzeitmensch tatsächlich relativ alt geworden ist eigentlich. Es gab halt natürlich auch Leute, die früher gestorben sind, einfach weil man sich halt noch so mit wilden Tieren auch auseinandersetzen musste und natürlich keine so eine ärztliche Versorgung hatte wie heute. Aber die, die es eben geschafft haben, sich so in der Natur zu behaupten, die sind wohl teilweise doch genauso alt geworden wie wir heute oder älter. Und man hat halt in den Funden von Skeletten und so von damals gefunden, dass sie zum Beispiel gar keine Anzeichen für Karies hatten, dass die auch keine Anzeichen für andere Zivilisationserkrankungen haben, die wir halt heute haben. Es ist ja immer so, man muss halt dieses Durchschnittsalter ja berechnen und da zählt natürlich auch rein, wie viele Leute sterben halt schon sehr früh, ne? Und bei uns heutzutage, wir haben ja keine hohe Säuglingssterblichkeit mehr. Ein Kind in der Steinzeit war natürlich schwieriger wahrscheinlich, das vor einem Säbelzahntiger zu schützen.
Also die sind dann gesund vom Löwen gefressen worden. Oder vom Säbelzahntiger.
In der Pfanne brutzeln schon die erlaubten Süßkartoffeln. Im Topf kocht der Mangold. Jetzt hauen wir noch die Garnelen in die Pfanne.
Dann ein bisschen zwei Knoblauchzehen klein schneiden. Mhm.
Susanne ist 30, hat ein paar Jahre als Grundschullehrerin gearbeitet und betreibt mit ihrem Mann zusammen jetzt ein Portal für Paleo-Ernährung. Und zwar eine bestimmte Variante, Autoimmun-Paleo. Sie selbst leidet unter gleich mehreren Autoimmunerkrankungen.
Ich bin gar nicht zu Paleo gekommen, weil ich irgendwie sowas gelesen hätte und dann gesagt hätte, ja, das überzeugt mich jetzt total, diese Argumentation. Also bei mir war es eigentlich auch so, ich hatte nicht viel von Paleo gehört vorher. Ich hatte halt sehr starke gesundheitliche Probleme. Ich habe zwei Autoimmunerkrankungen, hatte da sehr, sehr starke Symptome. Habe halt irgendwie nach Lösungen für mich gesucht. Was kann ich halt irgendwie noch tun?
Darf ich fragen, was du für eine Krankheit hattest?
Ja, also ich habe die ja auch immer noch. Also Autoimmunerkrankungen gehen ja leider nicht weg, aber kannst halt die Symptome extrem reduzieren. Ich habe Sklerodermie und Lichen Sclerosus und auch Verdacht auf Hashimoto und Morbus Crohn oder Colitis Ulcerosa. Also bei mir kam da wirklich sehr, sehr
viel. Das sind ja schon Hardcore-Krankheiten.
Ja, ich war jahrelang, habe es halt wirklich mit der Schulmedizin versucht und es ging mir trotzdem nicht gut. Also das hat schon meine Symptome reduziert, aber nicht in einem Maße, dass ich jetzt wirklich eine gute Lebensqualität hatte. Und mein Mann sagte irgendwann mal, ja, informier dich doch mal über diese Paleo-Ernährung. Also ich war da auch genauso skeptisch und es war auch nicht für mich das Argument, das dann zu machen, sondern ich habe dann angefangen halt zu recherchieren, habe dann irgendwann eingegeben Paleo und Autoimmunerkrankungen und habe dann extrem viele Erfahrungsberichte von anderen Erkrankungen getroffen, dass ich einfach gesagt habe, okay, krass, das muss ich jetzt einfach mal ausprobieren, weil mir geht's so scheiße und was kann ich jetzt verlieren? Dann habe ich das gemacht und allein innerhalb von 10 Tagen hat sich meine Gesundheit einfach so um 180 Grad gedreht und so viele Symptome waren auf einmal weg, die halt vorher nicht mal mit Medikamenten weggegangen sind. Das war für mich dann einfach so der Punkt, wo ich gesagt habe, okay, ist mir jetzt eigentlich auch ganz egal, was irgendwer da jetzt für eine Theorie hinterpackt, ob es eine Studie gibt, die das belegt oder nicht. Ich merke einfach an meinem eigenen Körper, es funktioniert.
So, jetzt müssen wir hier, glaube ich, ein bisschen mal was machen.
Ja.
Ich muss zugeben, vor unserem Abendessen habe ich die Steinzeitküche für Unsinn gehalten. Je länger Susanne davon erzählt, desto mehr überzeugt sie mich von der Steinzeitkost. Gehe ich einer geschickten Missionarin einer neuen Ernährungsreligion auf den Leim? Ihr scheint es jedenfalls geholfen zu haben.
Sieht auf jeden Fall sehr, sehr lecker aus. Und
ich weiß es nicht, ob es jetzt gut gewürzt ist. Ne? Ich
habe
jetzt
nur... mal nochmal nach oder so.
Genau.
Flintstones, meet the Flintstones. They're a modern Stone Age family. Stone Age family. From the town of Bedrock, they're a page right out of history. Let's ride with the family down the street, through the courtesy of friends to feed. When you're with the Flintstones, have a yabba dabba dabba time.
Bert Rukowski hat schon mal Wasser aufgesetzt in der schmalen Küche seiner Wohnung, 8. Stock in einem Wohnblock auf der Karl-Marx-Allee in Berlin-Mitte.
Im Kühlschrank ist halt Margarine drin, dann manchmal Tomatenmark, Tofu, irgendwelche Gewürzpasten, Marmelade, Sojasauce, Saft, Sojamilch.
Direkt am Fenster steht ein rechteckiger Tisch für zwei, ein paar furnierte Hängeschränke, in der Ecke ein kleiner weißer Herd, Typ Studentenbude. Berts Küche ist einfach eingerichtet oder besser spartanisch, genauso wie sein Ernährungsstil. Der 48-jährige Elektroingenieur ist Frutarier. An diesem Dienstagabend hat er mich zum gemeinsamen Kochen eingeladen.
Keine Milchprodukte, keine tierischen Produkte. Ja, und so weit wie möglich auch keine Produkte, wo halt Wurzeln drin sind, wie Mohrrüben, Zwiebeln und so weiter.
Vielleicht können Sie jetzt schon mal sagen, also was man sozusagen an Früchten, an Gemüsen essen darf und was nicht.
Früchte sind ja eigentlich alles, was Früchte sind. Dazu gehören das Obst, was viele nur als Früchte betrachten. Es gibt ja auch noch die Gemüsefrüchte wie Tomaten oder Paprika oder Avocados, Gurken, Kürbisse. Das ist ja ein weiter Bereich. Dann die Hülsenfrüchte, Bohnenerbsen.
Soja.
Soja, genau, sind ja Bohnen.
Jetzt haben Sie hier so ein paar Sachen sozusagen vorbereitet. Was kochen wir jetzt Schönes?
Wir kochen jetzt eine Soja-Bolognese mit passierten Tomaten, Sojaflocken. Ja, und dazu dann halt noch Gewürze, Sambal-Olig und ein bisschen Bärlauch, um halt mit Pfeffer und Salz das Gewürz gewürzig zu machen. Ja, mehr ist es eigentlich nicht.
Während Vegetarier auf Fleisch verzichten, Veganer auf alle tierischen Produkte, gehen Frutarier noch einen Schritt weiter. Sie essen ausschließlich Pflanzen, die die Natur quasi freiwillig zum Verzehr hergibt. Das heißt nur Obst, Gemüse und Samen, deren Pflanze nach der Ernte weiter wächst oder die ohnehin ganz natürlich absterben würde. Alles andere ist tabu. In einer Plastikschale neben der Spüle liegen ein paar Mandarinen, Äpfel, Tomaten. Allerdings besteht Rukowskis Speiseplan keineswegs nur aus Obst und anderen Früchten, erzählt er, während er seinen Kühlschrank wieder zumacht.
Getreide sind ja auch die Früchte und das Getreide ist ja vorm Ernten, stirbt es ab, dann wird es halt abgeschnitten. Ja.
Das müssen wir jetzt nochmal näher erklären. Also ich dachte, bei der frutarischen Ernährung geht es darum, die Pflanze nicht zu zerstören.
Die Pflanze nicht umzubringen, da aber die Getreide oder die Gräser beim Ausreifen der Samen absterben, kann man die ja auch abpflücken. Und wenn ich halt aber auch Gras so mähen würde, würde ich ja die Wurzel auch nicht ausziehen, ja. Sind ja einjährige Pflanzen.
Spaghetti Bolognese auf frutarisch kochen wir also. Bert holt eine Packung passierte Tomaten und Sojaflocken aus dem Vorratsschrank sowie eine Packung Spaghetti, nicht aus Soja oder irgendwelchen Sprossen, sondern ganz normal aus Hartweizengrieß.
Gekochtes Wasser rein. Als erstes wird jetzt Soja eingeweicht. Sojaflocken. Sojasauce, damit man Geschmack drin hat. Und das muss ja jetzt mit kochendem Wasser übergossen werden, damit es dann aufquillt. Und dann können da passierte Tomaten und Gewürze rein und ist die Soße eigentlich schon fertig.
Spaghetti sind auch okay. Das ist
sind ja Hartweizengrieß, genau. Mhm. Es ist nichts spektakulär, besonders anders, als andere Leute kochen müssen. Die Zutaten sind anders.
Was sind denn die Sachen, die man weglassen muss in der frutarischen Ernährung? Mhm.
Zwiebeln, Mohrrüben, also alles Dinge, wo halt die Pflanze direkt stirbt. Also die Mohrrübe, wenn ich die esse, dann ist ja die Pflanze vernichtet und bei der Zwiebel ist es genauso. Ja, und ähnliche Wurzelgemüse, ja.
Kartoffeln,
genau. Rosenkohl esse ich, weil der halt stehen bleibt. Beim Blumenkohl und so weiter bin ich mir unsicher, ob da die Pflanze nicht doch beim Abschneiden umkommt. Deswegen esse ich den nicht. Beim Kohl ist es so ein bisschen dazwischen.
Ja, bei Frutariern denken natürlich viele erstmal, man darf nur noch Obst essen.
Ja, das ist halt irgendwie sehr verbreitet, dass Früchte mit Obst gleichgesetzt werden. Aber ich esse gar nicht so viel Obst, weil das ist ja relativ, ist sehr süß und zu viel Süßes mag ich gar nicht. Ja.
In Deutschland leben nach Schätzung des Vegetarierbundes mittlerweile etwa 8 Millionen Menschen vegetarisch, etwa 1,3 Millionen vegan. Wie viele davon Frutarier sind, das ist nicht erfasst. Viele dürften es nicht sein. Bert Rukowski selbst kennt jedenfalls niemanden anderen, der so lebt wie er.
Ich bin dazu gekommen, ja, durch irgendwie Nachdenken. Ich war ja erst Vegetarier, dann bin ich vegan geworden und danach habe ich dann irgendwann dabei überlegt, warum man die Pflanzen einfach sozusagen so betrachtet, als wenn sie irgendwelche Dinge wären, sind ja auch Lebewesen. Und dann habe ich überlegt, ja, vielleicht da auch Acht zu geben dass keine Pflanzen für mein Leben sterben müssen. Ja.
Wie kam es denn zu diesem Prozess, also dieses immer weitergehen sozusagen?
Kann ich nicht so sagen. Es gab keinen Anlass, irgendwann bin ich mal drauf gekommen. Ja. Dass Pflanzen Lebewesen sind, ist mir dann bewusster geworden und dann habe ich überlegt, eigentlich müsste man genau auch auf Pflanzen Rücksicht nehmen, wie man auf Tiere Rücksicht nimmt, wenn man Vegetarier ist. Ja. Also es ist ja auch alles nicht so schwer, wenn man halt es macht. Wie wenn ich jetzt überlege, die Leute, die halt nicht Vegetarier sind, denken, es ist total kompliziert, Vegetarier zu sein. Die Leute, die nicht vegan leben, denken, es ist auch total kompliziert. Am Ende ist es einfach Erfahrung und man hat sich daran gewöhnt und es ist nicht schwer.
Wie würden Sie das denn einschätzen? Also haben die Pflanzen für Sie einen ähnlichen Status wie Tiere oder wie muss ich mir das vorstellen?
Das ist halt, die sind Lebewesen und ich weiß ja nicht, ich war noch nie eine Pflanze bewusst. Vielleicht haben die auch so eine Art Leiden, vielleicht reagieren die auch ganz anders, was wir uns gar nicht vorstellen können. Und ich denke mir, ich sollte da, es ist vielleicht fair gegenüber, die so zu behandeln, wie ich auch behandelt werden würde oder zu versuchen. Ja. Mhm. So richtig klappen tut es ja nicht, weil es doch anders ist. Ja.
Wie meinen Sie das?
Ja, naja, es sind halt Pflanzen, die sind, können nicht weglaufen, also man kann halt nicht so viel Rücksicht, also irgendwie im Leben ist es dann doch so, dass die Pflanzen irgendwie doch dann irgendwie sind da nur Pflanzen. Aber man versucht so gut wie möglich das zu machen, aber ich sage nicht, dass ich jetzt hundertprozentig auf alle Pflanzen Rücksicht nehme, weil ich vielleicht im Alltag einfach manchmal irgendwie was passiert, was ich nicht so mache. Ja.
Also mit dem Fahrrad irgendwo drüber fahren,
ja, zum Beispiel. Ja, oder vielleicht auch mal irgendwie was irgendwie eine Pflanze vielleicht auch mal irgendwie umkommt, weil man es vergisst zu gießen oder weiß ich was, ja.
Gibt es bestimmte Dinge? Also man sagt ja manchmal, also ich persönlich bin Vegetarier, versuche auch manchmal ein bisschen auf andere tierische Produkte zu verzichten, aber da hat man ja kein Problem mit irgendwelchen Mangelerscheinungen oder sowas. Wie ist das denn bei Ihnen als Frutarier? Müssen Sie da auf bestimmte Dinge achten?
Eigentlich achte ich nur auf Dinge, die auch Veganer achten. Also B12, Multivitaminsaft trinke ich, mehr mache ich nicht. Jedes Jahr habe ich sozusagen so eine Routineuntersuchung und da ist immer alles in Ordnung. Ja.
Gibt es Freunde, bekannte Arbeitskollegen, die sagen, was sie da machen, ist aber ein bisschen übertrieben?
Eigentlich eher sozusagen akzeptiert, manchmal auch ja irgendwie bewundern, dass ich das mache. Und da ich ja halt auch öfters mal was backe, finden ja immer alle meine Kuchen ganz toll. Ja.
Es gibt keinen, der das seltsam findet.
Seltsam finden es auch schon einige, aber es ist halt die Frage, ob man es seltsam findet und nur es nicht versteht oder vielleicht auch sagt, okay, ist halt so und ich verstehe es nicht, aber jeder ist halt verschieden.
Jetzt kocht das Wasser, jetzt können wir die Spaghetti reinschmeißen, ne?
Schon als Teenager hat Rukowski begonnen, sich vegetarisch zu ernähren. Mit Mitte 20 wurde er vegan, dann frutarisch. Bert Rukowski geht es im Gegensatz zu manch anderen Ernährungsjüngern nicht um die eigene Gesundheit oder um Lifestyle. Ihm geht es um die Umwelt. Essen ist für ihn eine Frage der Moral. Wenn Ernährung die neue Religion ist, dann wäre Rukowski wohl der, der alle 10 Gebote akribisch einhält.
Also wenn wir noch ein bisschen nachwürzen mit Salz, aber besser weniger Salz ranmachen und nachwürzen, zu viel Salz rauskriegen, ist schwieriger.
Also so ist es, ganz genau.
Nach einer guten halben Stunde steht das Essen auf dem Tisch. Spaghetti Bolognese. Die Soße sieht ganz klassisch aus und schmeckt auch ein bisschen so.
Dankeschön. Wie ist das mit Ihrer Freundin? Gibt es da manchmal Konflikte?
Eigentlich, sie ist vegan und da ich ja meistens koche, ist es denn einfach, habe ich denn halt was gekocht. Essen gehen ist, ja, dann esse ich halt vegan, aber so einen großen Konflikt, die gibt es nicht. Manchmal vielleicht bei Sachen, wenn ich halt, ich kaufe ja auch nicht gerne was Neues, wenn dann irgendwie ein neues Sofa oder ein neuer Schrank oder so weiter, dann dauert das eine Weile, bis wir dann eine Lösung gefunden haben. Ja.
Aber hat sie denn auch mal dann eine Zwiebel im Kühlschrank und sie sagen, die muss hier raus? Passiert
manchmal auch und dann irgendwie bin ich es dann, manchmal will ich es auch auspflanzen und so weiter. Es ist, ja, passiert manchmal, da muss man irgendwie klarkommen, finde ich jetzt immer nicht so schön, aber ist selten. Da ich ja meist koche, habe ich sozusagen das Sagen in der Küche. Ja.
Und da gibt es dann noch keine Beschwerden, also bei den Gerichten. Also,
was doch Gute schmeckt. Hä? Hm. Genau, ist ja ein Lieblingsgericht, ja.
Hab ich schon verschlungen. Doch mit dem Fleischgenuss ist für mich endlich Schluss. Mein Gewissen hat mich dazu gezwungen. Ich werd niemals dick und trunken.
Ich habe dir das alles in die Cloud schon mal reingepackt.
Ach so, schön, dann kann ich mir das angucken.
Genau, das ist jetzt die
Präsentation. Timus Vitala sitzt am großen Esstisch seiner Kundin bzw. Patientin Angelina Marsch. In der Hand ein Tablet mit ihren alten und den neuesten Laborwerten. Hämoglobin, Cholesterin, Eisen, Entzündungswerte, alles im grünen Bereich. Heute.
Ja, aber das ist ja die Das siehst du ja hier auch. Das ist, ne,
das ich war, erinnere mich, Herr Svitala, da war alles im Katastrophenbereich. Ne? Also war dann schon sehr deprimiert, als ich auf Herrn Svitala getroffen bin. Und das war ja eigentlich auch nicht besonders witzig, sondern das war ja auch eher so im ersten Augenblick eine Konfrontation, die sich dann aber zu so was Fruchtbarem ausgeufert ist. Also da bin ich dann schon sehr froh heutzutage.
Seit 6 Monaten lässt sich Marsch von Timus Vitala beraten. Mittlerweile sind die 60-jährige JVA-Beamtin und der 44-jährige Ernährungsberater per Du. Schließlich verdankt sie ihm das, was sie ihre Wunderheilung nennt. Nach einem Sturz bekam Marsch Entzündungen in den Gelenken, die schlimmer und schlimmer wurden. Sie lief von Arzt zu Arzt, war mehrfach im Krankenhaus, ohne Erfolg. Kommt halt mit dem Alter, hat man ihr gesagt. Heute nimmt sie keine Medikamente mehr, sondern ernährt sich anders, sagt sie.
Jedenfalls heute kann ich sagen, fühle ich mich also mindestens um 20 Jahre jünger, ja. Weil das ist ein komplett anderer Körper, habe ich das Gefühl. Ja, klingt bekloppt, war, aber das ist wirklich so. Augen, ja, also ich, 30 Jahre nehme ich eine Brille, ja. Also mittlerweile oben und unten, also nah und fern. Und jetzt ist es oft so, dass ich sie gar nicht mehr brauche.
Das klingt ja so ein bisschen nach Wunderheilung.
Ja, das klingt tatsächlich, kommt mir auch ein bisschen blöd dabei vor, aber... Für mich ist es selber auch wie ein Wunder. Kann ich nicht anders sagen. Also wir haben ja so Tests gemacht, also Herr Svitala mit seinen Mitarbeitern. Und dann habe ich so eine große Mappe gekriegt, kann ich Ihnen zeigen, eine riesige Mappe, da steht ganz genau drin, was ich alle, also wo ich drauf reagiere. Ne? Also ich
hab haben Sie die gerade da?
Abbaustörung.
So, hier haben Sie eine Riesenmappe.
Das ist der große Ordner, ja. Und dann... wird hier alles aufgelistet. Diese Sachen mit den Grünen, hier sehen Sie, das sind so eine Lebensmittelliste. Alles, was grün ist, soll ich vermehrt essen. Ja?
Was haben wir denn da so?
Also, was haben wir denn da so? Parmesan, also langgereifte Käsesorten, Rohmilchkäse. Ich soll keine Tomaten mehr, also Tomaten vertrage ich nicht so gut. Ich esse vornehmlich Rind und Kalb anstatt...
Personalisierte Optimalernährung nennt Svitala sein Konzept. Und die sei weder vegan, Paleo oder Low Carb, sondern auf jeden einzelnen Kunden abgestimmt.
Personalisiert, weil wir keine zwei gleichen Stoffwechsel auf dieser Welt haben. Und somit kann man halt, wenn man gesundheitliche Ziele hat oder körperliche Probleme, nicht sagen, vegan, vegetarisch oder Paleo funktioniert für alle. Also im Prinzip kommt der Kunde zu uns, dann wird ein ausführliches Anamnesegespräch geführt, dann werden diverse Untersuchungen gemacht und darauf basierend erstellen dann unsere studierten Ernährungswissenschaftler den personalisierten Nährstoffschlüssel, der immer aus regionalen, saisonalen Produkten besteht. Also es sind keine Pülverchen oder Tablettchen, sondern es ist rein regionale, saisonale Kost. Es geht zurück zur Normalität, die uns ja so ein bisschen ein Stück weit genommen wurde. Also wenn wir uns irgendwo eine Möhre und ein Glas Wasser bestellen, werden wir komisch angeguckt. Nehmen wir einen Doppelwopper und eine Cola Zero, ist wieder alles normal. Und genau das ist so ein bisschen die Problematik, dass man halt in einem handelsüblichen Supermarkt nicht ein gesundheitsneutrales Produkt im Prinzip bekommt. Also wir haben überall das Problem mit Zucker, wir haben überall verarbeitete Lebensmittel, Transfettsäuren, Getreide, was hochverarbeitet wurde. Und all diese Dinge führen am Ende zu Entzündung, wie bei der Frau Marsch halt eben auch.
Und sind das denn vor allem Leute, die gesundheitliche Probleme haben, die zu Ihnen kommen?
Nein, sowohl als auch. Also zum einen sind es natürlich Leute, die irgendwann den Marathon mit den normalen Ärzten hinter sich haben und sagen, jetzt probiere ich mal was anderes. Aber auch die Biohacking-Szene, sage ich mal, also Sportler, Menschen, die sich selbst optimieren wollen, Geschäftsleute, die sagen, ich brauche was, was ich auf Reisen umsetzen kann. Also wir nehmen uns im Prinzip aus allen Ernährungstrends, die es so gibt, ob das Paleo ist oder vegan, halt auch das Beste raus und kombinieren das miteinander und dann funktioniert es halt auch.
Sie haben gerade schon gesagt, es gibt jetzt Paleo, es gibt vegane Küche, es gibt die No-Carb-Ernährung und so weiter. und dann immer Gurus, die darauf schwören. Was halten Sie davon?
Ja, Gurus halt. Also für wen es funktioniert, ist es okay.
Welche Probleme sehen Sie, wenn wir über Ernährung in Deutschland sprechen momentan?
Dass man im Prinzip die guten, qualitativ hochwertigen Produkte gar nicht bekommt. Also es ist ja alles industriell verarbeitet. Das sind alles. Also ich werde immer wieder gefragt, Herr Svitala, wie ernähren Sie sich denn eigentlich? Und ich sage ja, also ich lasse eigentlich vier Dinge weg. Ich esse kein Getreide, keine Kuhmilchprodukte, keinen Zucker und keine industriell verarbeiteten Lebensmittel.
Zu welchem Problem führt das? Also diese aus Ihrer Sicht falsche Ernährung?
Ja, zu unendlich vielen Krankheiten. Ich meine, Sie müssen sich vorstellen, wir haben momentan 1300 bis 1500 neue Fälle von Diabetes Typ 2 am Tag in Deutschland. Man könnte meinen, damit wird natürlich auch ganz gut Geld verdient mit chronischen Erkrankungen. Wir wissen, dass jede zweite heute geborene Frau mittlerweile 100 Jahre alt wird. Wenn die davon 60 Jahre chronisch krank ist, dann kann man damit schon die eine oder andere Mark verdienen.
Mit seinem Team berät Svitala einzelne Kunden, aber auch Kantinenbetreiber großer Firmen. Seine Vision sei aber etwas anderes. Restaurants mit Speisen, die auf jeden einzelnen Gast abgestimmt sind. Ernährungsstudios statt Fitnessstudios, sagt Svitala.
Unser neues Statussymbol ist, glaube ich, unser Körper, unsere Gesundheit. Und dieses Bewusstsein, das kommt halt immer mehr. Die Leute fangen an, darüber nachzudenken, was nehme ich da zu mir, was macht das mit mir. Und wenn man das, sagen wir mal, aktiv auch betrachtet, dann merkt man auch, dass die meisten Menschen kennen eigentlich nur zwei funktionelle Lebensmittel. Das ist Kaffee und Alkohol. Da spüren sie eine Funktion. Aber im Prinzip hat jedes gute Lebensmittel in der richtigen Kombination, in der richtigen Zubereitung, hat eine Funktion.
Ernährung, die neue Religion, das war heute unser Thema im Wochenendjournal. Hier folgt jetzt Classic Pop etc. mit dem Liedermacher Roger Stein. Mein Name ist Manfred Götzke. Danke fürs Zuhören und noch ein schönes Wochenende.
Deutschlandfunk.